Servus miteinander, eine frische Folge Mir ist an 4 am Donnerstagvormittag mit Torben. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit Kerry. Servus.
Guten Morgen. Bonjour.
Wir gucken heute natürlich vor allem ganz, ganz ausführlich auf PSG, aufs Hinspiel, aber auch schon aufs Rückspiel voraus. Ist ja nächste Woche schon in München. Die Bundesliga ist natürlich auch ein Thema. Einmal Mainz, furiose Aufholjagd der Bayern werden wir besprechen, genauso wie das Spiel gegen Heidenheim am Wochenende. Und dann haben wir noch ein, zwei Themen so ein bisschen nebenbei. Und ich weiß nicht, ob ihr es beide schon wisst, heute vor einem Jahr gab es die allererste Ausgabe Mir ist an 4. Danke an unseren treuen Fan Lena Häuser. Die hat das natürlich auf dem Zettel. Und jetzt haben wir Folge 48. Auf geht's.
Mir ist an 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Männer, PSG, Bayern, ich will gar nicht erstmal so viel dazu sagen. Ihr wart beide im Stadion. Wie habt ihr es denn wahrgenommen, diesen irren Kick? So kann ich es, glaube ich, schon mal klassifizieren.
Ja, wir haben ja alle eine hohe Erwartung an dieses Spiel gehabt im Vorfeld. Aber dass sie dann in dieser Art und Weise übertroffen worden sind, das war schon wirklich begeisternd. Wir saßen oben auf der Tribüne, Kerry und ich, tolle Atmosphäre, super Stimmung im Vorfeld, rund um Stadion, vor allem auch im Stadion. Und was wir dann für ein Feuerwerk erlebt haben auf dem Feld, das war halt einfach irre. Zwei Mannschaften mit ähnlichen Herangehensweisen, mit einer überragenden Offensive. Und das war dann letztendlich auch das, was uns so beeindruckt hat, dieses Spiel auf ganz hohem Niveau. Wir waren schon relativ geflasht während des Spiels, nach dem Spiel in der Mixzone beim Bankett noch da viel drüber diskutiert, was wir da an dem Abend erlebt haben und denke, dass wir auch ein ähnliches Feuerwerk erleben werden im Rückspiel in der Münchner Allianz Arena, weil beide eben halt relativ viel nach vorne wollen, nach vorne können und klar, gewisse Anpassungen schon vorgenommen werden müssen mit Blick auf das Rückspiel, gerade was ein Defensivverhalten angeht, Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, das spielt zu PSG natürlich in die Karten und das hast du eben halt auch bei dem einen oder anderen Tor gesehen, die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, aber ich war hochgradig geflasht von diesem marzipanösen Spiel.
Kerry, geht's wahrscheinlich ähnlich.
Ja, ich bin immer noch dabei, das Spiel so ein bisschen zu verarbeiten, weil ich habe sowas im Stadion noch nicht erlebt. Klar können wir drüber diskutieren, war jetzt diese Aufholjagd von Barca damals gegen PSG oder von Liverpool gegen Barca oder dieses 7:1 von Deutschland in Brasilien, war das nochmal eine Stufe drüber. Ich fand, für mich war das das krasseste Spiel, das ich im Stadion erlebt habe, persönlich. Gut, bei den genannten Spielen war ich jetzt auch nicht im Stadion, aber das Ganze drumherum, auch die Art und Weise, wie beide Mannschaften Fußball gespielt haben, dieser Schlagabtausch auf ganz hohem Niveau und besonders hat mir gefallen, dass sich da keiner irgendwie hingeworfen hat oder provoziert hat, irgendwie, ich brauche eine gelbe Karte jetzt für den und den Spieler, da wurde nicht lamentiert, groß beim Schiedsrichter, klar, gab es strittige Situationen, die Elfmeter, wie sie zustande kamen, kann man drüber diskutieren, aber die Spieler haben es hingenommen, die Spieler haben Fußball gespielt, haben sich den Ball geschnappt und einfach weitergemacht und wie die Bayern dann nach diesem 2:5 nach 60 Minuten weitergemacht haben, hat mich sehr beeindruckt, weil normalerweise bist du nach so einem Spielschirm bist du ja tot, 2:5. Also PSG haben ja auch schon so ein bisschen gejubelt, die Spieler, als wären sie jetzt im Finale von Budapest. Und wie die Bayern das dann nochmal umgedreht haben, hat mich sehr beeindruckt. Und hinten raus war PSG dann auch, haben Körner gelassen. Und die hatten zwar noch den Lattenschuss, aber die Bayern waren, fand ich, diesem 5:5 näher dran als PSG jetzt diesem 6:4. Insofern Bayern aus meiner Sicht mit einem psychologischen Vorteil dann auch mit Blick aufs Rückspiel, zumal sie auch zu Hause spielen, den Trainer wieder am Start haben und PSG mit Achraf Hakimi, ein Rechtsverteidiger, verliert, einen wichtigen Spieler, also ich bin gespannt.
Nehmen wir alles gleich noch genau unter die Lupe, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Fußballfans es gibt, die euch beide unter anderem beneiden, dass ihr da im Stadion sein durftet, mich inklusive. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit beim Gucken auf meiner Couch, aber ist natürlich nicht zu vergleichen. Eine Schlagzeile hole ich noch raus von der Süddeutschen Zeitung, von den Kollegen. Die Erfindung des entfesselten Fußballs, finde ich, trifft sehr, sehr gut auf den Kopf. Also hat einfach irre Spaß gemacht und werden wir noch lange drüber reden. Und Torben, du hast das schon gesagt, wir hoffen natürlich, dass es im Rückspiel zumindest in eine bisschen ähnliche Richtung geht. Torben, auch du als alter Defensivmann, jetzt mal abgesehen davon, dass es riesen Spaß gemacht hat, dieses Spiel einfach zu sehen und zu erleben, waren die Defensiven auch an dem Tag ein bisschen schwach oder lag es einfach nur daran, dass die Offensiven, ja, die Offensiven sind, wie sie eben sind bei diesen beiden Clubs?
Also die Innenverteidiger würde ich mal rausnehmen, weil Upa und Jonathan Tah tatsächlich, und das klingt irre, bei 5 Gegentoren ein richtig ordentliches und gutes Spiel gemacht haben. Ich erinnere mich an einen Zweikampf Upamecano gegen Dembélé, erste Halbzeit, wo der im 1 gegen 1 im vollen Tempo auf Upa drauf geht, was extrem schwer zu verteidigen ist. Und das dann so noch hinzubekommen, muss ich sagen, das war sehr, sehr gut. Und da waren viele Duelle, auch Jonathan Tah, Upa in der Innenverteidigung haben mich, haben Spaß gemacht zuzusehen, diese Duelle anzunehmen und dann eben auch im größten Teil für sich zu behaupten. Sicherlich war die Problematik eher so ein bisschen auch über die Außenverteidiger, gerade auch über Stani, über die Seite, wo Dembélé auch einmal alleine aufs Tor zuläuft und doch relativ weit vorbeischießt. Und auch das Muster Kvaratskhelia, wo der das Tor macht, einfache Gegenbewegung, hast du eigentlich schon fast auf der Tribüne gesehen, was da jetzt kommt. Und dann eben hat der lange Ball hinten in den Rücken rein von Stani, dann ja natürlich auch schwer zu verteidigen im 16er, aber er kommt da auch zum Abschluss. Und eben halt die ein oder andere Situation, wo du im eigenen Ballbesitz, gerade auch in der ersten Halbzeit, Pablo am Anfang auch ein bisschen ein, zwei Dinger da drin gehabt. Danach
wie in Madrid,
aber,
ne?
Ja, aber danach total gefangen wieder und dann auch ordentliches, ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn du eben halt so Fehler in der Vorwärtsbewegung machst und Ballverluste hast, dann ist es natürlich gegen PSG extrem schwierig. Und deswegen würde ich am Ende das so abkürzen, dass es zwei überragende Offensivreihen sind, die du über 90 Minuten nicht verteidigen kannst, dass dann natürlich 9 Tore fallen, auch in dieser Art und Weise, in der Hülle und Fülle. Olise hat man ja auch schön Spalier gestanden, da hat man ja in der Mitte das Zentrum komplett aufgemacht, dass er da eigentlich dann durchgehen durfte und schießen konnte. Also sind schon auch individuelle oder mannschaftstaktische oder ja individualtaktische Fehler gewesen. Aber die Offensive ist ganz einfach nicht zu kontrollieren über 90 Minuten.
Ich sehe das genauso. Lasst uns versuchen, das jetzt noch ein bisschen so einzeln nochmal aufzuschlüsseln. Erstmal Außenverteidiger hast du schon angesprochen, Torben. Kerry, warst du überrascht, dass Alphonso Davies starten darf? Wir hatten es ja davor so ein bisschen bei der Aufstellung in der Diskussion, könnte passieren, aber dass es letztendlich dann tatsächlich die Entscheidung gab?
Überrascht hat's mich nicht. Mich hat's eher überrascht, dass Conny Leimer auf der Bank saß. Ich hätte auch Leimer eher rechts erwartet und dann anstelle eben von Stani. Aber ja, ich finde, da hat jetzt keiner bodenlos schlecht gemacht. Also es ist auch brutal schwierig, Kvaratskhelia zu verteidigen. Deswegen da auch bei diesem Gegentor, dem ersten, es war halt auch einfach wieder mal brutal individuelle Qualität. Er macht zwar diese Bewegung, es war damit zu rechnen, dass er reingeht und dann den Abschluss sucht, aber dass er den auch so neben den Pfosten setzt, unhaltbar für Manuel Neuer, ist halt auch eine brutale Qualität, die du dann halt auch einfach mal anerkennen darfst. Ich finde, wir sollten das anerkennen, dass die Offensiven brutal einfach auch sich präsentiert haben. Ich denke auch an das Tor von Luis Diaz. Unfassbar, wie er dann nochmal verzögert. Das kannst du auch nicht trainieren. Das lernst du nur auf der Straße in Kolumbien oder sonst, wenn du auf der Straße kickst, weil das einfach ja brutale individuelle Qualität war und ist. Und Davies hat es ordentlich gemacht, aber natürlich kann man ihm vorwerfen, dass er gerade in dem Moment, in der Ball rausgeht bei der Elfmetersituation, dass er dann den Arm so ein bisschen rausnimmt. So, das kann man ihm vorwerfen. War wahrscheinlich auch ein Reflex, weil er dachte, er könnte zur Seite gehen. Aber ja, das ist vielleicht das Einzige, dass er zur Pause runtergeht. An sich schlüssig. Ich fand, Leimer hat es dann auch gut gemacht. Davies, genauso wie Jamal Musiala, braucht einfach noch Zeit, um auf diese 100% auf diesem Niveau zu kommen. In der Bundesliga machen sie es ja schon sehr gut, aber Champions League gegen so einen Gegner ist dann halt nochmal was anderes. Und wenn wir bei den Außenverteidigern sind, ich meine, Nuno Mendes hatte auch richtig zu kämpfen mit Michael Olise. Es ist wahrscheinlich für viele der beste Linksverteidiger der Welt, aber der sah teilweise in Situationen aus wie ein Jugendspieler, weil er einfach so krass von dieser Physis von Olise ja übermannt wurde, muss man sagen. Also wie Olise da an dem vorbeispaziert ist, teilweise im richtigen Moment das 1 gegen 1 tut. Also ich habe das selten erlebt, auch alle vier Außenstürmer, wie die immer wieder das 1 gegen 1 gesucht haben. Deswegen, also klar, wir können über die Außenverteidiger sprechen, aber ja, lasst uns über die Qualität sprechen, die die Stürmer mitgebracht haben.
Ja, finde ich auch. Du springst auch völlig zurecht bei den Themen hin und her, weil es einfach so viele Themen gibt. Aber vielleicht nochmal kurz zu Davies und auf die Elfmeterszene. Torben, interessiert, glaube ich, auch viele. War es ein Elfer aus deiner Sicht? Ich dachte mir erst so, nee, eigentlich, er vergrößert halt die Körperfläche nicht. Gleichzeitig geht halt, wie Kerry sagt, kurz vorher der Arm raus. Ach, schwierig.
Ja, es sieht immer blöd aus, wenn du, und da war Jerome Boateng damals auch so ein Paradebeispiel, der mit dieser Situation so angefangen hat, die beiden Arme, und das ist ja das Traurige an dieser Situation. Ich war jahrelang oder über ein Jahrzehnt lang Abwehrspieler, und dass du dann so in so Situationen schon vorher dann die Arme so hinter den Rücken nimmst, ist, das ist A, eine unnatürliche Handbewegung oder Armbewegung für Verteidiger, und klar, die Distanz war relativ kurz. Und dann geht er eben halt auch noch von der Hüfte. Also es ist vorher noch ein Touch an den Körper, dass er nicht direkt jetzt gegen den Arm fliegt. Musst du nicht zwingend pfeifen und geben. Aber es sieht immer doof aus, wie ihr schon beide sagt. Na, wenn die Arme hinten sind und dann, klar, du machst eine Bewegung und also du musst die Arme auch bewegen. Also sonst können wir die festtapen und das sieht auch blöd aus und hat auch dann nichts mehr mit normalem Fußball und auch Abwehrverhalten zu tun. Deswegen, ja, war schon eine ja, sehr schwierige Entscheidung, das dann vielleicht auch am Ende zu akzeptieren. Aber davon haben wir ja schon ganz andere Situationen gesehen.
Stimmt, bin da komplett bei dir. Wir hatten ja gestern bei Atletico gegen Arsenal einen ähnlichen Handelfmeter, wo jetzt auch nicht der Arm irgendwo in der Luft war, irgendwie 90 Grad vom Körper weg oder so. Trotzdem gab es dann eben Elfmeter. Schwierig. Kerry, noch kurz deine Meinung dazu?
Ja, ich stimme euch dazu. Harte Entscheidung. Man kann es argumentieren. Letztlich, ja, es ist immer wieder diese Handspielregel oder wie sie ausgelegt wird. Ich finde das auch... Finde es sehr, sehr schwierig zu beurteilen, auch als Journalist immer wieder, wenn du dann die Situation siehst, wir schauen auf den Monitor und Torben und ich schauen uns dann Fragen an im Stadion, können die so richtig dann auch ein Urteil komplett abgeben, weil es eben Argumente dafür und dagegen gibt. Letztlich aus Bayern-Sicht war es sehr bitter, weil es kurz vor der Pause noch war, psychologisch sehr ungünstig. Ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Dembélé diesen Elfmeter so ein bisschen gesucht hat oder die Situation gesucht hat, weil die Box gar nicht so gut besetzt war von PSG und weil sie vorher schon die ganze Zeit drumherum gespielt haben und vor der Halbzeit jetzt auch, ja, keine große Aussicht mehr war, einen Abschluss dazu generieren, weil die Bayern auch sehr tief standen. Also für PSG in dem Moment alles aufgegangen und ja, trotzdem sehe ich die Bayern im Rückspiel sehr gut aufgestellt.
Ulisse, haben wir schon angesprochen, überragendes Spiel gemacht, gerade eben auch gegen diesen Weltklasse-Außenverteidiger Nuno Mendes. Luis Diaz war für mich aber der Mann des Spiels, also wegen seines Tors, aber auch wegen der Laufwege. Hat mich wieder sehr erinnert an den Luis Diaz auch aus Liverpool-Zeiten, weil er sehr viel gedribbelt hat, sehr viel Bälle gehalten hat, so ein bisschen Tempo verschleppt, Tempo mitgenommen, immer wieder in die Spitze gegangen. Für euch, Tom, oder für dich auch der Mann des Spiels, oder... Ja, du nickst
schon. Ja, nee, also total beeindruckend, energetisch, Mentalität, gefährliche Situation kreiert, das Tor, Kerry vorhin schon gesagt, Weltklasse, also den von Harry Kane, den Pass so anzunehmen und dann nochmal diesen einen Zwischenbewegung, fast einen Übersteiger zu machen in der Luft, das war schon wirklich beeindruckend und insgesamt gibt er ja keinen Ball verloren, auch wie er nach hinten mitgearbeitet hat, das ist extrem wichtig gegen PSG, aber eben halt auch immer wieder der läuft ja wie ein Uhrwerk, ne? Also der 90 Minuten geht er hoch und runter und der
mit spielt einer, auch fast immer.
Ja, Intensität und also das war schon ein richtiger Mentalitätsspieler, der auch mit seiner Körpersprache ganz einfach dann auch Signale sendet an den Gegner und vor allem auch an die eigenen Mitspieler und das ist extrem wichtig. Deswegen ist er ein ganz wichtiger Baustein für die Bayern.
Kerry, hast du noch Worte zu ihm?
Nee, mir fehlen da auch die Worte bei ihm, weil es ein unglaublicher Arbeiter ist und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir ihm das in der Form so nicht zugetraut hätten. Wir waren auch kritisch nach der Verpflichtung. Wir wussten, okay, das wird der wird sich reinhängen, aber dass er so einen Impact hat gegen den Ball, aber eben dann auch mit dem Ball, ist schon überragend, weil er eben jetzt zuletzt dann in Liverpool auch nicht mehr so diese Scorer hatte und jetzt bei Bayern, also der hat in fast jedem wichtigen Spiel getroffen. Der hat immer, was Torben auch sagt, diese Lust auch zu attackieren, anzulaufen, passt damit perfekt auch in dieses Spielsystem, in die Philosophie von Kompanie. Und ja, ich glaube, an der Säbener Straße sind sie ganz froh, dass Florian Wirtz den Bayern abgesagt hat und dass Leroy Sané gesagt hat, er möchte nochmal sich verändern und in der Türkei Fußball spielen. Ja, überragender Transfer, wahrscheinlich so ein bisschen möglicherweise auch der Schlüsselspieler zu einem potenziellen Triple.
Ich hatte tatsächlich erwartet, dass er schon funktioniert, dass er auch Scorer liefert, dass er insgesamt einfach gut ist bei den Bayern, aber ich habe gerade mal geguckt, 46 Spiele, 26 Tore, 21 Assists, also 47 Torbeteiligungen in 46 Spielen, das ist ja absurd und ja, wie du sagst, Kerry, bei Liverpool war die Quote dann komplett andere, also da hat er so in jedem zweiten, dritten Spiel mal gescored, 148 Spiele, 41 Tore, 23 Assists, die hat er ja jetzt bei Bayern fast schon, also absurd und für mich übrigens auch gerade die beste Flügelzange der Welt.
Ja, aber exemplarisch dafür auch, dass ja auch die Bundesliga, glaube ich, der Spielweise, der Art und Weise Olise und Diaz auch extrem entgegenkommt. Olise hat es auch in einem bemerkenswerten Interview mal gesagt, dass er für sein Spiel die Bundesliga eben halt total prädestiniert ist, weil er sagt, du hast mehr Zeit, du kannst die Bälle annehmen, du kannst mehr kreieren und mehr Dinge machen als in der Premier League, weil da ist es energetischer, da hast du nicht so viel Raum, da ist das Spiel noch körperlicher, schneller und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, dass die Liga tatsächlich, die Bundesliga, ohne sie jetzt komplett abwerten zu wollen, aber im Vergleich zur Premier League und das sind für mich dann eben halt auch die Punkte, dass die beiden auch so, unabhängig jetzt, dass sie in der Champions League natürlich auch extrem geliefert haben, aber dass sie im Vergleich Premier League in der Bundesliga noch mehr Zeit haben, noch mehr Raum haben und dann eben halt ihre Klasse da auszuspielen.
Kann sein, aber ich sehe es zum Beispiel auch so, dass sie beide in der Mannschaft jetzt auch spielen, sowohl Diaz als auch Olise, die einfach funktioniert. Ne? Da greift ein Rädchen ins andere, die werden natürlich auch super gefüttert. Wenn ich an den Pass denke von Kane, also wir haben jetzt über das Tor von Diaz gesprochen, aber was war das bitte für ein Ball von Kane? Boah. Also was war das für eine Vorlage? Und genauso Olise, der auch immer wieder die Unterstützung bekommt, dann meistens von seinem Außenverteidiger hinter sich, ob es Dani ist, ob es Leimer ist. Also die Jungs profitieren auch davon, dass sie in einer extrem homogenen, gut funktionierenden Mannschaft spielen.
Du kannst dich halt als Gegner auf keinen konzentrieren in irgendeiner Form. Also wenn du sagst, wir wollen heute Olise aus dem Spiel nehmen, doppelst den, dann dafür hat halt dann Jamal Musiala, Luis Diaz, Harry Kane Platz und vielleicht keinen Gegenspieler oder nur einen oder wie auch immer. Es funktioniert halt nicht. Also wie du sagst, Kerry. Und Bundesliga, ja, liegt den beiden, aber Champions League, Luis Diaz in den 5 K.O.-Spielen, die es jetzt bisher gab, in der Saison 7 Torbeteiligungen. Also er zeigt es halt eben auch in der Königsklasse und das ist dann letztendlich Weltklasse. Punkt. Quasi der Mann zwischen den beiden, zwischen Luis Diaz und Michael Olise, Jamal Musiala in der Startelf, nicht überraschend, weil Serge Gnabry verletzt, weil Lennart Kahl noch nicht fit. Ich frage, glaube ich, jede Woche oder wir besprechen es jede Woche, dieses Thema. Wie hat er euch gegen PSG gefallen? Wie seht ihr ihn? Es fehlt ihm immer noch was, da sind wir drei uns, glaube ich, einig. Aber aktuell, Tom, wie schätzt du ihn ein? Wie hast du ihn gesehen in Paris?
Ordentliches Spiel gemacht. Natürlich jetzt kannst du sagen, kein Tor erzielt oder wie auch immer, aber ich finde, dass er in den letzten Spielen immer mehr Gefühl bekommt für die Situation. Er geht in die Zweikämpfe, er grätscht, er macht und tut, er versucht auch Chancen zu kreieren, kriegt mehr Selbstvertrauen in seine Aktionen, aber dass er jetzt bei 100% ist und der alte Jamal, das sicherlich nicht, aber ich sehe das total noch entspannt und gelassen, weil er in den letzten Wochen auch in der Bundesliga getroffen hat, Tore vorbereitet hat, dass er sicherlich noch ein paar Minuten braucht, um dann auch und vielleicht nochmal das ein oder andere Erfolgserlebnis mehr, vielleicht auch in so einem großen Spiel, aber ich sehe Jamal tatsächlich da nicht ganz so kritisch und darf eben auch nicht vergessen, wie lange er ausgefallen ist, was er für eine Verletzung hatte, deswegen auf einem guten Weg, aber absolut noch nicht die Weltklasse.
Absolut, war auch nicht kritisch gemeint, ne? Nee. Und er hat es auch, glaube ich, am Wochenende selbst ganz gut erklärt, dass er langsam wieder so dieses Gefühl hat, dass es wieder in diese Richtung geht, wie wir Jamal Musiala halt eben kennen. Und wie du sagst, ich habe auch den Eindruck, gerade so beim Thema Zweikämpfen, beim Läuferischen, beim Einsatz, da ist er schon wieder der Alte gefühlt. Dieses Fußballerische, so mit der feinen Klinge, dann die letzte Aktion, da fehlen vielleicht noch ein paar Prozent. Oder, Kerry, wie siehst du es?
Ich finde, dass er in puncto Entscheidungsfindung in Paris schon auch gezeigt hat, dass er dann auch dazulernen muss, unabhängig von seinem Fitnesszustand, weil es gab ein, zwei Situationen, da war er eigentlich in einer guten Schussposition und er will nochmal querlegen, auch im 16er teilweise. Das kann man ihm sicher anlasten. Ansonsten sehe ich es so wie Torben, er braucht weiter die Praxis, er braucht weiter den Rhythmus. Stuttgart, Leverkusen, Mainz, die Spiele fand ich schon sehr, sehr gut. Es wird ihn wieder im Rückspiel brauchen, auch von Anfang an, weil Serge Gnabry eben verletzt ist und diese Verletzung tut einfach weh. Nicht nur dem FC Bayern, auch der deutschen Nationalmannschaft. Und dann ist es eben auch so, dass die Bayern natürlich auf eine Rückkehr von Lennart Karl hoffen, dass du eben vielleicht nach 60, 70 Minuten nochmal einen frischen Spieler nachlegen kannst. Das kannst du theoretisch mit einem Goretzka, der theoretisch auf der 10 spielen kann. Das kannst du auch mit dem Nicolas Jackson. Aber ich finde es schon wichtig, wenn der Karl zumindest eine Option wieder wird für den Kader, weil er einfach auch eine gewisse Unbekümmertheit mitbringt und auch mal einen guten Schuss hat und den dann auch einsetzen kann.
Bevor wir ausführlich auch noch über das Rückspiel sprechen, habt ihr noch einen Spieler im Kopf, der speziell euch noch irgendwie aufgefallen ist? Ansonsten würde ich nämlich noch auf den Company-Ersatzmann kurz eingehen. Aaron Danks, was ist
also aus PSG-Sicht?
Oder so, ja, sag.
Ja, aus PSG-Sicht ist es auch mit Blick aufs Rückspiel spannend, was dann Zaire Emery als Rechtsverteidiger macht. Ich fand ihn im Zentrum schon sehr gut. Hat er sehr gute Aktionen gehabt. Er wird dann jetzt für Hakimi spielen, hat das schon häufiger auch in dieser Saison gespielt. Hakimi hat einen Muskelfaserriss, wird nicht in München spielen können. Dann ist die Frage, wie kompensieren sie es im zentralen Mittelfeld? Spielt dann ein Fabian Ruiz, der reinkam von der Bank, der aber nicht so gut drauf war, der sich nicht so gut im Niveau auch anpassen konnte? Oder lässt das noch offensiver angehen? Also bringt er vielleicht einen Barcola sogar direkt von Anfang an. Also ich bin gespannt, wie PSG das im Rückspiel angeht. Auch interessant die Aussagen von Luis Enrique nach dem Spiel, der gesagt hat, das Trainerteam von PSG erwartet, dass sie 3 Tore schießen müssen, um Chancen auf das Weiterkommen zu haben. Also ja, ich bin gespannt auf ein hoffentlich wieder sehr torreiches Rückspiel.
Können wir uns drauf freuen. Torben, wie war dein Eindruck von Aaron Danks vom Ersatz von Vincent Kompany? Ist ansonsten jetzt nicht der so in der Öffentlichkeit steht. Ja, man sieht ihn am Spielfeldrand öfter, auch ansonsten. Aber ja, was hat er für einen Eindruck hinterlassen?
Ja, sehr energetisch, aber so wie man ihn auch kennt. Ich meine, das bei jedem Spiel, bei den Standardsituationen, geht er nach vorne, Kompany nach hinten. Da hat er seinen Auftritt. Er ist derjenige, der, was ja generell auch bei den Co-Trainern der Fall ist, die auch viel beim Training coachen, die Übung anleiten. Das war bei meinen ganzen Trainern, die ich hatte, auch der Fall, dass die Co-Trainer auch sehr aktiv auf dem Rasen mit dabei waren und die Cheftrainer mitunter auch in der Beobachterrolle. Von daher fand ich es jetzt nicht so überraschend, dass Aaron Danks das da dann eben auch auf die Kette bekommt. Und wichtig ist ja auch, dass nach so einem 2-5 die Mannschaft dann eben auch nochmal zurückkommt. Impulse sicherlich auch von außen, aber vor allem auch von innen, von Manuel Neuer, von Josh Kimmich, die da eben halt dann auch nochmal und mit Harry Kane, die Führungsspieler da, das auf dem Platz dann regeln. Kompany hat das ja auch sehr gut erklärt, dass er eben auch da aus 80 Meter Entfernung nicht die ganz großen Entscheidungen nach unten auf die Bank geben wollte, sondern da dann eben auch dem Staff und den Co-Trainern das Gefühl gibt, beziehungsweise die das unten noch auch anders fühlen, als man oben auf der Tribüne sieht. Und deswegen war klar, dass er das gut hinbekommt. Aber die Truppe sicherlich auch froh ist, dass der Chef wieder zurück ist beim Rückspiel, der ja auch nach dem Spiel direkt in die Kabine reingegangen ist und da auch nochmal eine tolle Rede an die Mannschaft gehalten hat, stolz auf sie ist und dann eben auch diesen Blick nach vorne zu richten, die Mentalität nochmal gelobt hat und angesprochen hat. Und das war ja auch nochmal Thema Bankettrede Dresden, der ja auch nochmal Aaron Danks plus dem Staff gedankt hat für die Art und Weise des Coaching und so, wie sie es gemacht haben.
Ich glaube, am frohsten, dass Vincent Kompany zurück ist beim Rückspiel, ist Vincent Kompany selbst, weil der hat ja auch erklärt, der hat schon ein bisschen geleidet auf der Tribüne, so ein bisschen weit weg. Gab eine nette Szene bei den Kollegen von CBS, wo er gerade interviewt wurde. Dann kam Luis Enrique und meinte, ey, saß du oben auf meinem Platz, oder? Und Kompany meinte ihm, ja, aber Spaß hat's nicht gemacht. Luis Enrique macht das ja ganz gerne, dass er die erste Halbzeit auf der Tribüne verbringt, um so ein bisschen einen Überblick zu haben. Wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber das interessiert, glaube ich, vielleicht abschließend noch zum Hinspiel auch einige Fans. Kerry, du hast es auch schon eben angerissen, Thema Atmosphäre. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie ist das da in Paris im Parc des Princes?
Ja, also es geht schon los mit der Busankunft. Torben und ich haben uns das ja aus nächster Nähe angeschaut. Der Bayern-Bus wurde logischerweise mit Buhrufen ins Stadion begleitet, mit Pfiffen. Aber dann kam eben der PSG-Bus und da ging es schon los. Die Spieler laufen da ja so über den roten Teppich Richtung Stadion dann rein, werden direkt da am Stadion rausgelassen. Da sind halt schon die Ultras und machen ordentlich Rambazamba. Und die Ultras haben dann auch im Stadion eben weitergemacht. Und die Choreos sind immer beeindruckend in Paris. Ich weiß nicht, wie viel Kohl die da reinbuttern, ob da auch der Scheich noch ein bisschen bisschen Kohle zusteuert, aber was die da immer auf die Beine stellen, ist schon Wahnsinn. Und was ich cool finde und was auch viele Stadien halt nicht haben, das ganze Stadion macht dann mit. Das war ja gegen Real in der Allianz Arena ähnlich, dass dann wirklich auch die, nicht nur die Südkurve, sondern eben auch der Rest des Stadions ein bisschen auch ja mitgemacht hat, dass die gesungen haben, die Fans. Und das war in Paris jetzt ähnlich. Und das war eigentlich nicht zu vergleichen jetzt auch mit Real. War ein bisschen enttäuschend. Gut, lag auch da in der Gesamtsituation, in der Gesamtsaison von Real. Auch schon bessere Stimmungen erlebt. Aber Paris ist eigentlich immer sehr, sehr solide. Ich würde dem Ganzen wahrscheinlich eine 8 von 10 oder so geben. Auch nach den Toren, ne, weitergemacht, also nach den Bayern-Toren, die Mannschaft angefeuert. Macht immer Spaß dort.
Ich war auch einmal, durfte ich dort sein, ich habe es ähnlich in Erinnerung. Also sehr ordentlich, aber jetzt nicht so über alle Maßen verrückt. Dann lasst uns mal langsam Richtung Rückspiel gehen, ein bisschen konkreter. Und das können wir vielleicht verbinden mit Mixzone. Torben, wie war die Mixzone? Ihr habt bestimmt nachgefragt, was erwartet ihr denn fürs Rückspiel? Was kommt auf euch zu? Wie war da so der Tenor?
Ja, hängen geblieben ist, dass man nach dem Rückstand nicht zusammenbricht. Joru Kimmich hat gesagt, dass es vor einigen Jahren der Fall gewesen wäre, dass die Mannschaft dann auseinanderbricht, beziehungsweise die noch das 6., 7. möglicherweise kriegen zu so einem Zeitpunkt und auch noch so einer langen Restspielzeit. Das war der Haupttenor, also der Stolz der Mannschaft auf die Mentalität, dass man die Klasse hat, dass man ruhig bleibt, dass man zurückkommt, dass man die individuellen Möglichkeiten hat, da eben noch zu performen, wie die Bayern das dann auch wirklich gemacht haben. Das war tatsächlich beeindruckend. Wir sprechen am Ende natürlich nur von einem Torunterschied. Das hätte jetzt auch 0-1 sein können oder 1-0 für PSG. Kerry sprach vorhin von dem psychologischen Vorteil der Bayern. Ja, da bin ich schon dabei. Was man am Ende aber auch nicht ganz außer Acht lassen darf, dass du eben halt trotzdem mit 5 Gegentoren nach Hause fährst. Und das ist natürlich dann auch, was dir so ein bisschen in den Klamotten hängt und wo du dann auch möglicherweise einen Ansatz finden musst mit Blick auf das Rückspiel. Dass du eben weißt, dass du ein paar Tore kassieren kannst und dann natürlich auch das Vertrauen hast in deine eigenen Stärke. Ja, wir können selber aber auch 4 oder noch mehr Tore schießen. Alles klar, aber 5 Kirschen zu bekommen, das ist auch schon eine ganze Weile her, dass die Bayern mal 5 Tore kassiert haben. Und von daher ist das etwas, was ich nicht so ganz außer Acht lassen würde, mit Blick auf das Rückspiel, dass man da, wie gesagt, defensiv oder in einer Art und Weise möglicherweise ein bisschen anpasst. Wie Tinja nicht so oft den offenen Fuß lässt, weil der natürlich dann auch diese Schnuffis spielen kann da in die Schnittstellen. Aber ansonsten war der Tenor schon so, dass wir das packen können. Die Bayern, das haben sie klar gesagt, die Spieler freuen sich auf das Rückspiel und sagen, oh gut, wir kommen weiter.
Kerry, meinst du, es wird ein ähnlich offener Schlagabtausch oder sagen sich die Trainer, sagen sich die Mannschaften doch, vielleicht gehen wir so ein bisschen lockerer an?
Ja, nach den von mir genannten Aussagen schon von Enrique gehe ich da wieder von offenem Visier aus von beiden Seiten und da freue ich mich auch drauf, weil PSG einfach so ein bisschen, also schwieriger zu berechnen ist als auch Real Madrid. Da war klar, okay, die stellen sich hinten rein, tiefer Block, versuchen dann über Arda Güler schnell nach vorne zu kommen zu Kylian Mbappé und Vini Junior. So. Und das war der Plan von Real. Und bei PSG ist es eben ein bisschen anders, weil sie die ganzen Facetten vereinen. Sie können kontern, sie haben schnelle Spieler da vorne. Aber Torben hat es auch gesagt, sie haben auch feinfüßige Akteure wie Vitinha, João Neves, der übrigens ein unfassbares Kopfballtor gemacht hat, ne? Also dieses Eckentor, also wie er das dann auch macht, wie er da reinspringt, also wie viel Druck er auf den Ball bekommt, so aus der Drehung. Also ja, der Junge kann auf jeden Fall auch zocken und da bin ich einfach gespannt, also wie dann auch die Verteilung wieder ist vom Ballbesitz her, ob Bayern vielleicht was anpasst, gerade bei Mann gegen Mann verteidigen. Denn wenn du halt einen Zweikampf verlierst, dann hat oft dann gerade auch ein Außenstürmer, hat viel Platz. So, und da bin ich einfach gespannt drauf, wie sie es dann auch taktisch angehen. Personell, es wäre wichtig, dass sie noch 1-2 Spieler zurückbekommen, weil die Bank hat mir schon noch im Hinspiel ein bisschen Sorgen gemacht von Bayern. PSG kann da schon noch mal ein bisschen mehr nachlegen.
Und was denkst du, Lennart Karl, Tom Bischoff?
Was ist dein Gefühl? Also, mein Gefühl sagt mir, dass sie im Kader stehen werden, aber natürlich keine Startelf-Kandidaten sind, weil sie jetzt auch nicht gespielt haben, nicht im Rhythmus sind. Und Karl dann wahrscheinlich jemand ist, der von der Bank noch kommen kann für die letzten 20 Minuten. Wenngleich er auch gegen Real ja 0 Minuten gespielt hat. Im Rückspiel war er schon verletzt. Mhm. Im Hinspiel wurde er nicht eingewechselt. Ich bin gespannt, wie Kompany das angeht.
Denkst du, Torben, wenn wir bei Lennart Karl kurz bleiben, der vielleicht dann auch der Wichtigere ist, dass er wieder fit ist, weil du defensiv einfach relativ viele Alternativen zu Tom Bischoff hast, offensiv eben gerade nicht so. Kann der dir direkt weiterhelfen, wenn du dann irgendwie 70. sagst, okay, ich brauche den, wenn der jetzt aus dieser kleinen Verletzungsphase kommt, gerade 18 ist und so?
Ja, Minuten gegen Heidenheim vielleicht auch schon, dass er da ja wieder ein bisschen schnuppert und fühlt. Und na klar, kann Lennart Karl, wenn er dann die Verletzung komplett hinter sich gelassen hat, kann er mit seiner Unbekümmertheit mit Wodka Medert an, wie man so schön sagt im Norden, raus, gib mir die Kugel und das, was ihn ja auch ausgezeichnet hat in dieser Saison, kann er immer mal für Momente oder für ein Tor sorgen, wenn er da eben halt nach innen zieht und den Abschluss sucht oder mit seinen Dribblings zieht er ja auch mal den ein oder anderen Spieler raus oder wird gedoppelt. Also klar kann er Impulse geben dann nach 70 Minuten. Das sehe ich schon, dass er das kann.
Wie war der norddeutsche Ausdruck nochmal?
Bitte?
Wie war der norddeutsche Ausdruck
nochmal? Was geht mir das an?
Ah, hessisch?
Was geht mir das an?
Gibt es das auf hessisch auch?
Ah. Sagt mir jetzt nichts.
Okay, also auf bayerisch halt, das hat ja Thomas Müller damals auch nach dem WM-Sieg gesagt, das interessiert mich alles nicht. Ja, kann man es vielleicht auf bayerisch noch sagen. Was ist mit Heimvorteil? Allianz Arena haben wir auch schon öfter drüber geredet, aber Rückspiel, Champions League, Halbfinale, wie groß ist da nochmal so vielleicht die letzten paar Prozent aus der Allianz Arena? Kompany hat ja auch gesagt, die nicht ganz fit sind, die sollen bitte gar nicht erst kommen. Wir brauchen 75.000 komplett Fitte.
Ja, wir haben das ja alle erlebt gegen Real. Wir waren alle im Stadion, was das für eine Wucht dann auch nochmal entfachen kann, gerade in den letzten Minuten rund um das Tor von Luis Diaz, dann nochmal rund um das Tor von Michael Olise. Das kann schon nochmal Prozente rauskitzeln. Genauso gut kann es aber auch beim Gegner extreme Motivation hervorrufen. Ist auch klar. Und die Jungs wissen ja auch, wie es ist, in der Allianz Arena zu spielen. Also die PSG-Spieler haben da nicht einen ganz so unbedeutenden Titel vor nicht allzu langer Zeit gewonnen. Also es wird einfach geil. So, ich glaube, darauf können wir uns einstellen. Und jeder, der ins Stadion geht, wird auch dem lieben Gott dann danken können, weil das außerordentliches Spiel wird. Außerordentliche Mannschaften, die aufeinandertreffen. Und nochmal, mir gefällt die Art und Weise, wie sie spielen. Sie wollen nach vorne spielen und sie legen sich nicht die ganze Zeit auf den Boden und beschweren sich. Das sind für mich zwei ganz wichtige Faktoren, warum dieses Spiel im Hinspiel auch so gut geworden ist, weil einfach, ja, jeder es unbedingt wollte. Jetzt werden wir mal schauen, wer es dann am Ende mehr will.
So schaut's aus. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde über Bayern PSG gesprochen. Haben wir es damit auch erstmal. Nächsten Donnerstag gibt es natürlich zu dem Thema. Nächsten Donnerstag besprechen wir natürlich das Rückspiel. Aber abschließend noch eure Tipps. Erwische ich euch jetzt möglicherweise kalt. Ich habe mir vorher kurz 2 Sekunden Gedanken gemacht. Ich sag, Bayern gewinnt 3-1 und zieht ins Finale ein.
Boah, schwierig. Ich sag, die Bayern gewinnen 5-4 und und lösen es dann im Elfmeterschießen. Und da wird dann die Schwachstelle von PSG sich zeigen. Nämlich den Torwart, den fand ich im Hinspiel auch nicht gut. Der Kamerad,
ja. Hat dann auch einer noch super rausgenommen, ne?
Ja, klar, aber auch das Tor von, klar, Olise verschätzt er sich so ein bisschen, springt in die eine Ecke, aber ich finde den auch mit Ball am Fuß. Ich finde den.
Ja, das ist ein Holzfuß.
Ist ein Holzfuß. Wenn du den anläufst, bei allem Respekt, dann, ja. Also ich sag, Bayern zieht es, aber nach einem ganz dramatischen Endspurt.
Ja, 5-4. Also wenn du recht hast, gebe ich dir sehr gerne ein Bier aus, Torben.
Boah, ich fühl's noch nicht tatsächlich. Also ich habe keine. Ich
von Spiel zu Spiel, Torben, ne? Erstmal Heidenheim jetzt.
Ja, genau.
Ich mach's wie
Kompany. Ja, nee, ich mach's wie Kompany. Ich sag, hey, ihr seid schon bei Paris, was soll denn das? Kommt noch Heidenheim. Die wollen 91 Punkte haben, die Bayern. Die wollen den Punkterekord, den Torrekord haben sie schon. Also geht mir weg mit eurem Paris-Spiel.
Gut, interessiert ja auch eigentlich niemanden, muss man ja auch sagen. Also das Paris-Spiel. Gut, also zu Bayern PSG erstmal alles besprochen, glaube ich. Torben, apropos große Vereine und so, die Frage an den Ex, ich hoffe, ich habe es dir noch nicht gestellt. Hattest du eigentlich so einen Traumverein, wo du gesagt hast, boah, also eigentlich bei, weiß ich nicht, Barcelona würde ich schon mal gerne spielen. Gab es so diesen einen Traumverein?
Gab es tatsächlich nicht. Nee, hatte damals tatsächlich jetzt nie so diesen einen Verein. Und klar, Real Madrid, Barcelona, das sind natürlich Liverpool.
Was schmunzelt Kerry denn so?
Ja, dann kannst du nachher mal fragen über seine Kreisliga-Mannschaften, wo er gerne mal gespielt hätte. Aber nee, in der Nachbetrachtung sage ich aber ganz ehrlich, weil ich überlege ja immer, was hätte ich vielleicht damals anders machen können, war der Schritt zu Leverkusen der richtige in dem Moment. Ich hatte ja mal von den 10 Angeboten gesprochen, die ich da auf dem Tisch liegen hatte. Und in der Nachbetrachtung, weil ich ja ein Kieler Jung bin, hätte ich tatsächlich Pauli oder HSV so eben oben im Norden, nah an der Heimat, vielleicht mal den Schritt gemacht. Oder auch Schalke 04 war damals ja auch mit in der Verlosung. Denn das ja waren natürlich dann damals die Geschichten oder Vereine, die ich jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht die Entscheidung anders gewählt hätte. Aber so habe ich meine Einsätze in der Champions League gehabt durch Leverkusen, weil eben Schalke und gerade auch HSV, St. Pauli anders positioniert waren damals.
Frage ist, ob dir große Schlabern damals schon Schalke-Reporter war.
Ja, das wäre doch schön gewesen, ja.
Eben, das wäre natürlich ein großes Pro-Argument. Liebe Grüße, Schlammi. Liebe Grüße auch an den Schalker Markt, an die Podcast-Kollegen sozusagen. So, dann lass uns kurz über... Was ist denn los, Kerry?
Ich habe mir gerade vorgestellt, dass das nur fürs Protokoll, dass das Torben dann wirklich sich seinen Traum von Real Madrid erfüllt und damals dann halt im Training, den echten Ronaldo mal richtig abgerätscht. Da habe ich mir drüber nachgedacht.
Ja. So, wie komme ich jetzt von Real Madrid zu Dante? Weiß ich nicht genau. Der übernimmt auf jeden Fall die U23 bei den Bayern. Aktuell ist er noch bei Nizza aktiv mit 42, auch im hohen Fußballeralter. Torben, gute Sache erstmal, oder? Ex-Spieler installieren im Verein, oder wie siehst du es?
Ja, immer gut mit eigenem Steigeruch, tolle Erfolge beim FC Bayern München gehabt, sehr groß angesehen im Verein, auch bei den Fans. Wir wissen um seine Art und Weise, wie er funktioniert hat als Spieler, da die Leistung gebracht, wie er dann aber auch nach außen wirkt. Deswegen finde ich so ein Projekt immer sehr, sehr gut, wenn man ehemalige Spieler in die Vereinsarbeit integriert. Klar, noch ein junger Coach dann mit wenig Erfahrung. Aber finde das grundsätzlich gut, dass sie diesen Weg gehen mit ehemaligen Spielern, die dann eben halt auch ja auch so ein bisschen sich ausprobieren dürfen. Aber man hat ja auch den Weg von Kompany gesehen, dass das funktioniert, wenn du noch keine große Erfahrung hast. Das meine ich aber auch, als er angefangen hat. Als ehemaliger Spieler, der jetzt eben frisch rauskommt aus seiner eigenen Profikarriere, dann eben das Zepter an der Hand übernimmt, gerade bei zweiten Mannschaften, finde ich ein sehr interessanten und guten Move vom FC Bayern.
Kerry ist ja vermutlich zumindest planmäßig nur der Anfang der Bayern, die mit Sicherheit vorhaben, auch noch den einen oder anderen dann im Laufe ja der Zukunft irgendwie so zu installieren im Verein, den einen oder anderen Ex-Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch schon in der Vergangenheit der Fall, als Miro Klose zum Beispiel auch mal in der U17 war, es trainiert hat. Ja, es ist der Ansatz, es ist ein guter Ansatz. Gerade auch Dante wird ja von außen immer so als gute Laune-Onkel gesehen. Ist er auch, aber der bringt einen unheimlichen Erfahrungsschatz mit als Spieler. Also ich meine, der hat auf ganz hohem Niveau ganz viele Jahre gespielt, spricht verschiedene Sprachen, ist jemand, der auch mal die kurze Leine auch nehmen kann. Also ist jetzt nicht nur einer, der da lockeres Training macht, sondern auch bei Nizza ja schon eine Art, vielleicht so als spielender Co-Trainer schon aktiv ist. Also da eben auch seine Erfahrung geschätzt wird seit vielen Jahren und deswegen hat er auch immer wieder dann verlängert. Und insofern ist das für die Bayern extrem wertvoll, weil sie schon zusehen sollten in den nächsten, sag ich mal, 3 Jahren, dass sie mit der zweiten Mannschaft mal hochgehen, wieder in die dritte Liga, um dann auch jüngeren Spielern noch mehr Möglichkeiten zu geben, weil der Unterschied von der Regionalliga zur dritten Liga ist schon auch immens. Und da gilt es einmal wieder hinzukommen.
So schaut's aus. Beobachten wir natürlich, werden auch gucken, dass wir vielleicht im Laufe des Sommers auch hier und da mal wieder die Campus-Jungs unter die Lupe nehmen, da vielleicht ein, zwei auf ein, zwei, drei Namen konkreter auch eingehen und so weiter. Gucken wir uns an. Dann habe ich noch, bevor wir dann auf die Bundesliga gucken, noch ein Thema zu Harry Kane. Der Name ist natürlich jetzt auch schon öfter gefallen heute. Und es gibt jetzt den klaren Plan der Bayern. Hat Max Eberl am Flughafen vor dem Abflug nach Paris auch nochmal klar bestätigt, dass man sich nach der Saison, aber vor der WM zusammensitzen will, um über einen neuen Vertrag zu sprechen. Aktuell läuft der bis Sommer 27. Und jetzt ist natürlich die Frage, Harry Kane, Jahrgang 93, so wie Kerry und ich, der wird immerhin 33 dieses Jahr. Torben, trotzdem gute Idee, Vertrag zu verlängern, womöglich dann direkt auch 2 Jahre, oder ist es eigentlich ein unnötiges Risiko aus Bayern Sicht?
Ich gehe immer vom Hier und Jetzt aus, und das sind ja auch die Grundlagen für Vertragsgespräche. Wenn ich sehe, wie Harry Kane funktioniert, wie viele Spiele er macht, welchen Impact er hat für die Mannschaft, nicht nur seine Tore, sondern auch die Mannschaft zu führen, Wege zu gehen, die extrem lang sind. Klar, kurze Muskelprobleme mal gehabt, aber wenn man sich die Einsätze, die Anzahl der Spiele anschaut, wie stabil er auch spielt, dann ist es für mich absolut logisch, mit Harry Kane den Vertrag zu verlängern. Ich würde es keine 3 Jahre verlängern, aber bis 29 dann. Ich traue ihm zu, weil er in seiner gesamten Karriere ja wenig, ich sag's mal positiv, wenige Verletzungen gehabt hat. Und von daher ist er so extrem wertvoll für die Mannschaft, dass man natürlich Gespräche mit Harry Kane führen muss. Hängt für mich nachher einzig und allein an der Vertragslaufzeit. Ich würde ihm jetzt keine 3 Jahre geben bis 2030. Aber so wie er performt, den Wert zahlt er zurück an die Mannschaft, an den Verein, und deswegen definitiv verlängern.
Hat bisher bei den Bayern 8, 9 Spiele verpasst, verletzt. Also immer nur so kleinere Geschichten, Rückenprobleme, Muskelfaserriss, Wadenprobleme. Er ist halt auch ein absoluter Vollprofi. Kerry, Risiko, auf jeden Fall richtige Entscheidung, mit ihm zu verlängern?
Ja, richtige Entscheidung. Also so wie er performt, so wie er sich auch für die Mannschaft einsetzt, so wie er auch neben dem Platz auftritt. Wir sehen ihn ja immer auf dem Rasen, aber er ist einfach unglaublicher Leader, der auch junge Spieler an die Hand nimmt, der für mich auch ein wahrer Kapitän ist. Also wirklich jemand, wo du sagst, okay, das ist für mich ein Captain. Deswegen ist er auch Captain der englischen Nationalmannschaft. Und ich würde ihm auch 2 Jahre geben. Ich würde sogar eins weitergehen, sagen 2+1. Also dass es noch die Option gäbe, auf 2030 zu gehen. Beidseitig, dass der Verein dann auch sagen kann, okay, wir wollen mit dir weitermachen. Aber dass Kane auch die Entscheidungsfreiheit hat. Und es ist ihm, denke ich, auch sehr wichtig, mit Blick auf eine mögliche Rückkehr nach England oder vielleicht nochmal was ganz anderes machen. Ich kann ihn mir auch irgendwann nochmal zum Ende der Karriere hin in einer Überseeliga vorstellen, ob das jetzt USA ist oder vielleicht Australien, I don't know. Aber ist auf jeden Fall jemand, der auch noch sehr lange Fußball spielen kann, weil Torben hat es angesprochen, keine größeren Verletzungen seiner Karriere gehabt, kein Kreuzbandriss oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist schon mal wichtig und eine gute Voraussetzung, um auch noch lange Fußball zu spielen. Die Frage ist halt auch, ob er Bock drauf hat. Er ist jemand, der spielt auch gerne Golf, der will sich auch gerne Zeit für die Familie nehmen. Muss er auch in sich selbst jetzt mal reinhören, weil es natürlich unglaublich intensiv ist. Ich meine, für uns Reporter ist es schon intensiv, immer wieder diese Reisen auch zu machen, immer wieder unterwegs zu sein. Für die Spieler, die dann noch 90 Minuten immer pumpen müssen, 3-4 Mal die Woche. Es ist auf der einen Seite schon ein luxuriöses, privilegiertes Leben, was die Jungs führen. Aber sie müssen halt auch, das ist Tatsache, auf sehr viel verzichten.
Vielleicht gibt es ja auch aus Bayern Sicht irgendwie die Möglichkeit, dass man einen jungen Spieler holt, einen jungen Spieler hat und den dann so hinter Harry Kane so ein bisschen aufbaut, auch so ein bisschen das Duell Neuer, Urbik. Gerade haben die Bayern da aus meiner Sicht noch nicht den Kandidaten im Kader, aber werden sich da natürlich auch schon umgucken. Gibt es ansonsten, Kerry, wenn wir gerade dabei sind, irgendwie ein Update in Sachen Transfers, Vertragsverlängerungen?
Ja, Nico Jackson wird ja nicht bleiben. Das hat ja auch Max Eberl verkündet. Die Option wird nicht gezogen. Und da gilt es schon auch mit Blick auf die neue Saison, jemanden dazuzunehmen, der eben dann auch die Kane-Rolle auch mal bekleiden kann, weil es ist ein langes Jahr mit der WM auch noch. Allein die Gruppenphase habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, bei der WM geht halt einfach 3 Wochen. Und das werden noch mehr Spiele, und deswegen sind die Bayern gut beraten, da auch noch dann auf dem Transfermarkt was zu machen. Weil auch die jungen Spieler, wir haben es gerade angesprochen, du hast angesprochen, wir reden nochmal über die Campus-Jungs, aber die müssen jetzt erstmal fit werden. Also wie viele Jungs da auch gerade ausfallen, nicht spielen können. Spieler, deren Leinen nicht so gut funktionieren, Thema Kusi Azare, da müssen die Bayern schon noch was machen auf dem Markt. Und ob das jetzt ein Gordon ist, der auch 9 theoretisch spielen kann, falsche 9, wie auch immer, müssen wir abwarten. Ich habe mich ja schon für Naslani auch ausgesprochen. Lasst uns mal abwarten, was bei Nick Woltemade passiert. Ich schließt es nicht aus, dass die Bayern nochmal auf Woldemade gehen, wenn er bei Newcastle nicht mehr spielt oder nicht mehr richtig zündet auf der Position. Warten wir es einfach mal ab.
Torben Jackson, richtige Entscheidung, ihn nicht fest zu übernehmen?
Ja, klar. Also Preis-Leistung stimmt da nicht. Und von daher können wir das Thema relativ schnell abkürzen und sagen, also für mich vollkommen berechtigt, dass die Bayern die Leihe nicht fortsetzen, beziehungsweise dann auch eine Ablösesumme zahlen würden für ihn, die dann eben auch nicht gerechtfertigt ist für das, was man zurückbekommt.
Ja, sehe ich genauso. Also eine okaye Notlösung, und die war es ja. Also die Bayern haben da kurz vor Schluss ja noch es geschafft, ihn eben per Leihe zu verpflichten. Hat eben auch gegen Mainz getroffen und damit habe ich die Überleitung. Da stand es 0-3 zur Pause und dann kam die Aufholjagd. War das für euch dann auch nochmal so, hat das nochmal ein paar Prozent auch freigesetzt? Kerry, meinst du fürs PSG-Spiel, dass man nicht nur in Anführungszeichen langweilig irgendwie vielleicht 1-2-0 gewinnt gegen Mainz, sondern dass man dieses Spiel noch so dreht?
Es war ja ähnlich in Freiburg, als sie da auch das Spiel gedreht haben vor dem wichtigen Realspiel. Also klar, es zeigt einfach oder es hat noch einmal mehr den Charakter der Mannschaft gezeigt, dass sie nicht aufgibt, dass sie weitermacht. Und das war ein gutes Learning auch für das PSG-Spiel, weil auch da waren sie 3 Tore hinten, dass das dann natürlich ein bisschen schwieriger ist, gegen PSG so einen Rückstand aufzuholen, haben wir auch gesehen. Aber Nadim Amiri hat es ganz gut gesagt. Also es ist ja auch eine Qualität, die du irgendwann nicht mehr verteidigen kannst, vor allem nicht als Mainz 05. Und dann ist Bayern aktuell neben PSG die beste Mannschaft der Welt. Und ja, es wird auf Nuancen ankommen im Rückspiel. Aber Mainz ist für mich jetzt persönlich, weiß nicht, Torben, wie es dir geht, Felix, wie es dir geht, so vom Gefühl ist das jetzt schon wieder 2 Monate her, weil ich bin noch so von diesem PSG-Hinspiel beseelt, berieselt, und also ich denke jetzt auch nur ans Rückspiel. Ich meine, Torben, du denkst dann an Heidenheim, weil du auch im Stadion bist, aber so gefühlt ist das Mainz-Spiel jetzt schon wieder total weit weg.
Ich finde, entscheidend ist, dass Kompany auch Tabula Rasa gemacht hat in der Kabine, in der Halbzeit, da die richtigen Worte an die Mannschaft gefunden hat. Und natürlich, und das ist der große Vorteil der Bayern, wenn man einen Musiala, einen Harry Kane und einen Olise in der Halbzeit mal auf den Rasen bringt und dann eben auch diese individuelle Qualität dafür verantwortlich ist, dass dann am Ende die Bayern Mainz noch schlagen, aber eben auch, dass der Trainer sagt, hey Jungs, wir schenken hier nichts ab, und so ein bisschen auch an die Ehre oder an den Stolz dann eben halt auch nochmal gesprochen hat und die Spieler da auch nochmal ins Gebet genommen hat und in Pflicht genommen hat, eben sich hier auch weiter in der Bundesliga entsprechend zu verhalten und die Spiele auch so anzugehen. Und das ist dann eben auch wichtig. Und deswegen, es hätte jetzt keinen, also wenn die jetzt 3-0 verloren hätten oder 3-1, er auch keine Wechsel vorgenommen hätte und auch gar nicht dieses Signal an die Mannschaft oder auch an die Bundesliga gesendet hätte, Kompany, dann hätte es keine große Rolle gespielt, weil du dann wieder sagst, gegen PSG laufen 9 andere Spieler auf, die jetzt mit dieser Niederlage gegen Mainz überhaupt gar nichts zu tun gehabt hätten. Also von daher ist es aber trotzdem nochmal dann eben halt das Signal, und deswegen Heidenheim, wichtiges Heimspiel, dass du alle Spiele gewinnst und dann eben nochmal den nächsten Punkterekord, also die 91 Punkte, die Bayern ja aufgestellt haben, den eben halt aufzubrechen. Und das ist dann eben jetzt nochmal das kleine Ziel, was sie nach wie vor haben. Und Heidenheim ist nach wie vor noch mitten im Abstiegskampf. Die hangeln sich momentan von Spieltag zu Spieltag. Deswegen.
Wohl dem, der zur Pause eben Olise und Kane bringen kann und dann noch 12 Minuten später Jamal Musiala und Josip Stanisic. Das ist dann schon irre. Trotzdem nochmal kurz auf diesen 0-3 Rückstand, Kerry, auch wenn du jetzt nicht mehr so an Mainz denkst. Aber ist es für dich dann, ist es eher dann eine Frage der Einstellung, dass man erstmal mit 0-3 zurückliegt, oder ist es eine Frage der Qualität, weil die Spieler, die wir gerade benannt haben, eben nicht in der Startelf standen?
Naja, du hast natürlich in Mainz auch immer den Nachteil, dass diese Mannschaft zu Hause sich irgendwie nochmal ganz anders präsentiert als auch auswärts. Also die Bayern hatten in der Vergangenheit oft Probleme in Mainz. Das ist für die das Spiel des Jahres, das darf man auch nicht vergessen. Da läufst du als Mainzer Spieler auch einfach nochmal mehr. Und wenn du dann diese 10-15% weniger auf den Platz gibst, dann merkst du das schon auch als FC Bayern, gerade dann, wenn du nicht die A11 auf dem Platz hast. Und klar, wenn ich das Tor von Olise sehe, wenn ich die Aktion von Musiala sehe, dann ist das nochmal eine brutale individuelle Qualität, die du halt so nicht verteidigen kannst oder schwer verteidigen kannst. Dass Mainz jetzt natürlich 4 Dinger noch schluckt, also es wissen die wahrscheinlich selbst nicht, wie sie das dann noch verspielt haben. Aber das ist halt Fußball, ne? Und die Bayern haben sowohl Einstellungen dann mehr auf den Platz gebracht, aufgrund auch der Ansprache von Kompanie, aber eben auch mehr Qualität.
Ja, und die Mainzer danach auch, ja, amüsant irgendwie, aber auch total nachvollziehbar, die fast alle ja in den Interviews so waren. Ja, was soll man denn machen? Also die wechseln halt dann so und das sind halt die Bayern. Passiert halt dann, das wird halt dann hingenommen, aber muss wahrscheinlich auch einfach hingenommen werden. Ja, aber eine irre Qualität. Einer interessiert mich noch, Baranjay, stand in der Startelf, schon auch ein bisschen überraschend. Wie habt ihr ihn gesehen, Tom? War ein schweres Spiel für ihn, hat Kompany danach auch erklärt, mit der Körperlichkeit, die Mainz so mitbringt. Ja, war dann vielleicht nicht der beste Auftritt, aber eine ganz gute Reifeprüfung für ihn vielleicht oder Härteprüfung.
Ja, das natürlich. Ich fand vorher bei seinen Einwechslungen, fand ich ihn schon total interessant. Also hat super Ansätze, das sehen wir auch beim Training, also was der mit dem Ball macht. Aber sicherlich dann, klar, darf man nicht vergessen, auch noch ein junger Spieler, der dann in Mainz bei einer auch schönen Atmosphäre in dem Stadion und gerade auch bei einer Art und Weise Fußball zu spielen, wie es Mainz 05 auch gegen die Bayern macht, war es natürlich jetzt kein ganz glücklicher Auftritt von ihm, aber gehört dazu. Das ist die reife Prüfung, das sind die Schulungen, die du durchgehen musst als junger Spieler. Und deswegen fand ich es ja schon mal gut für ihn, dass er da auch in der Startelf steht. Aber klar, war jetzt nicht sein bestes Spiel, aber Piano.
Ja, er hat vor einem halben Jahr noch auf Ascheplätzen gespielt, ne? Also dürfen wir auch nicht vergessen. Oder vor einem Dreivierteljahr, ne?
Ja, ich wollte sagen, vor einem halben Jahr nicht. Da war er schon
in Zürich, aber ja, also ganz junger Kerl, der sich einmal noch dem europäischen Niveau anpassen muss, da sind wir uns einig, oder?
Ja. Aber habt ihr schon irgendwie so einen Eindruck gewonnen, dass er einer für die Bayern ist? Oder?
Ich gehe davon aus, dass die Bayern das probieren werden, ihn noch zu halten. Diese Leihe endet ja zum 30. Juni hin, aber ich gehe davon aus, dass sie diese Leihe verlängern und dass er dann auch nächste Saison in der zweiten Mannschaft oder zumindest auch in der U19, in der Youth League, dann unter Dante nochmal reifen kann, nochmal mehr Praxis sammeln kann, weil jetzt geht's ja aus regeltechnischen Gründen nicht, dass er für die zweite Mannschaft spielt. Deswegen spielt er ja auch in erster Linie bei der ersten Mannschaft. Aber das haben ja auch schon viele gesagt, ist ein interessantes Talent. Der gibt Gas im Training, der ist demütig und er bringt dann eben auch die notwendige Qualität mit, gerade mit dem Ball. Ja, und
das Tempo.
Ich halt ihn, ja, super Tempo. Also die Anlagen passen und wir wissen ja damals auch bei Alphonso Davies wussten wir auch nicht so, ist es jetzt ein Risiko, ist es jetzt ein gutes Invest? Und ich finde, Baranjay hat sehr gute Voraussetzungen, Attribute, um bei den Bayern, ja, ich jetzt nicht der absolute Stammspieler zu werden, aber um ein Spieler zu werden, der die Bayern vielleicht auch in ein paar Jahren Gewinn bringt, dann auch abgeben können. Das ist ja auch part of the deal. Und das ist ja auch Ziel des Ganzen, nicht nur Spieler in der eigenen ersten Mannschaft so zu etablieren, sondern eben auch dann Ablösesummen zu generieren mit diesen Spielern.
Es passieren ja auch manchmal Dinge, die man vielleicht sogar nicht vorhersehen kann. Alphonso Davies wurde ja auch tendenziell oder eigentlich sogar ziemlich klar als linker Flügel geholt und war ja damals auch linker Flügel. Jetzt ist er, wenn er komplett fit ist, einer der besten Linksverteidiger. Ja, also wer weiß, was dann genau aus ihm wird. Was ich mich gefragt habe gegen Mainz, du hast es gerade auch angesprochen, Kerry, so die Thematik zweite Mannschaft und so, spielt er jetzt oder steht er jetzt in der Startelf, weil er die Qualität hat, weil Kompany ihm das auch zutraut oder spielt er da, weil es eben die Möglichkeit zweite Mannschaft nicht gibt und weil es natürlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht ist Prestige das falsche Wort, aber auch so ein spezielles Projekt ist mit diesem Partnerverein und so weiter. Das habe ich mich halt noch gefragt.
Ist eine Mischung aus beidem, aber Qualität spielt da schon auch eine Rolle, sonst wird Kompany ihn nicht spielen lassen. Also Kompany hat ja auch damals ihn bei Zürich beobachtet. Da gab es ja auch das Testspiel zwischen Bayern und Zürich und da hat das ja auch schon gut gemacht. Interessantes Profil einfach.
Ja. Bin ich gespannt, ob er die nächsten Wochen nochmal darf, wie viel er darf und wie er sich dann eben präsentiert. So, und jetzt kommen wir zu Torbens Lieblingsspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Heidenheim kann tatsächlich absteigen am Wochenende, dafür müsste St. Pauli am Sonntag aber gewinnen gegen Mainz. Also Samstag kann es noch nicht so weit sein, wenn ich jetzt die Tabelle vorher richtig gelesen habe. Klar muss Heidenheim auch erstmal gegen die Bayern verlieren, das wiederum ist aber dann doch recht wahrscheinlich Torben, oder? Dass die Bayern zu Hause gewinnen?
Es wird wieder eine komplett veränderte Bayern-Mannschaft zu sehen sein. Da wird wieder die große Rotationsmaschine angeschmissen. Auch nachvollziehbar, logisch. Und deswegen Wird das natürlich schwer für Heidenheim, aber nochmals, ich würde das jetzt partout nicht unterschätzen zwischen diesen beiden Champions League Spielen, dass da die Sinne vielleicht irgendwo ein bisschen anders sind und nicht möglicherweise den Fokus komplett auf das Spiel gegen Heidenheim gerichtet haben. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass die Bayern und auch der Trainer sicherlich die Spieler in die Pflicht nimmt, dieses Spiel zu gewinnen, um dann eben auch diese 91 Punkte am Ende der Saison erreichen zu können. Das sind eben halt Rekorde, nach denen du dann nochmal gehen kannst. Und es wird so sein, dass dann auch der Rhythmus ganz einfach nicht so da sein kann, auch wenn wir ja oftmals gesehen haben in der Saison, dass eine veränderte Mannschaft oder eine große Rotation da jetzt nicht den ganz großen Abbruch getan hat. Aber wir haben es jetzt gegen Mainz gesehen, dass es dann eben halt bei so einer ganz großen Umstellung dann vielleicht nicht ganz so locker und flockig daherkommt. Deswegen, also ich würde das jetzt nicht so abtun und sagen, das wird eine ganz klare Nummer für den FC Bayern München, dass die Heidenheim aus der Arena klatschen. Also da hebe ich mal warnend den Finger und sag, da bin ich mal gespannt, was da Samstag passiert in dem Stadion.
Nee, glaube ich auch. Ich glaube nur, dass es die, ich glaube, die Bayern werden es trotzdem souverän lösen, einfach weil es dieses mahnende Beispiel mit Mainz jetzt gab am Wochenende zuvor. Ich glaube, wir werden da nicht in der ersten Halbzeit sowas erleben, dass es dann eben doch ein bisschen lockerer, ein bisschen weniger souverän wirkt als sonst. Aber wir sind zusammen im Stadion, Torben, wir gucken es uns an. Kerry, was erwartest du für ein Spiel?
Naja, es wird schon eine große Rotation geben, aber wahrscheinlich auch eine nicht ganz so große, wie vielleicht viele erwarten, weil du hast es angesprochen.
Da bin ich mal gespannt, wen willst du da haben?
In der Rotation oder von den Stammspielern?
Nee, von den Stammspielern, ja. Wen lässt du da drinnen?
Naja, gut, in der Offensive hast du nicht so viele Alternativen. Dadurch, dass Rafa Guerrero auch verletzt ist, musst du schon mit 2, 3 Spielern aus der Offensive agieren, mit denen du dann auch am Mittwoch, weil das Spiel ist ja auch erst am Mittwoch, gegen Paris dann spielst. Also bin ich mir schon sicher.
Jackson rein.
Aber Jackson wird rein rotieren, aber sonst, wen willst du reinbringen? Ich meine, Goretzka kann auch auf der 10 spielen, theoretisch.
Genau,
richtig. Ja, und dann fehlen mir aber schon so ein bisschen die Alternativen, weil Maicon Cardoso ist noch nicht bei 100%. Du wüsste Mike ja sowieso nicht, ist keine Option. Lennart Karl sehe ich, jetzt warten wir heute mal das Training ab, aber Bischoff soll heute auf jeden Fall wieder mit der Mannschaft trainieren.
Ja.
Und dann warten wir mal ab, ob der Lennart Karl auch dabei sein wird. Aber die werden ja auch nicht sofort aus der kalten Hose dann in der Startelf stehen. Deswegen, also ich glaube schon, dass er nicht so viel rotieren kann, weil das wollte ich jetzt gerade nochmal ausführen. Es ist dann auch wieder das Thema Abstiegskampf und nicht, dass dann wieder aus Hamburg oder sonst wo dann Beschwerden kommen. Es könnte ja eine Wettbewerbsverzerrung von Seiten der Bayern geben, weil sie die ganze Mannschaft schon. Ne? Das haben wir auch schon alles erlebt, dass dann irgendwie dann Leute sagen, ja, die rotieren zu viel.
Die Leute sollen mal lieber bei sich selber schauen und gucken, warum sie am vorletzten oder drittletzten Spieltag da unten irgendwo rumkriechen. Ja. Also das finde ich ja immer dieses Fingerpointing und zeigen, ja, ihr macht, natürlich rotieren sie zwischen 2 Champions-League-Spiel, Halbfinalen und so, also dass da irgendein Manager oder Trainer oder wie auch immer den Mund aufmacht, also das finde ich tatsächlich ist Wahnsinn.
Die Bayern spielen ja dann, egal wie viel sie rotieren, die spielen ja nicht mit der kompletten U23, ne? Also genau, da können wir gerne über Wettbewerbsverzerrung diskutieren. Aber alles bis dahin ist aus meiner Sicht auch Quatsch. Wir gucken es uns an. Wir gucken, ob es Heidenheim tatsächlich erwischt. Also ein bisschen gemeine Frage. Ich kenne eure Antwort aber nicht. Werdet ihr traurig, wenn Heidenheim absteigt? Oder sagt ihr, ja, die Geschichte ist vielleicht langsam jetzt mal auserzählt, ist in Ordnung so?
Ich finde den Coach überragend, Samwald, das sind alles total nette Fußballbegeisterte und mit Fachkompetenz ausgestattete Leute im Fußball. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, das Stadion, die Stimmung, all das. Aber berechtigt haben sie diesen Weg in die Bundesliga genommen und berechtigt waren sie auch die ganze Zeit da drin, haben die Liga auch bereichert mit ihrer, ja, ich sag mal, sympathischen Art und Weise, dieses kleine gallische Dorf, so wie es Freiburg früher mal war und dann immer weiter reifen konnte. Ja, ich wünsche denen nach wie vor alles Gute für die letzten verbleibenden Spiele und dann gucken wir mal, ob sie doch noch über irgendwelche Spieltage, Ergebnisse noch in die Relegation kommen.
Unterschreibe ich, durfte 2, 3 Mal auch vor Ort sein, unter anderem UEFA Conference League gegen den FC Chelsea, muss man sich mal vorstellen, war ein irres Erlebnis in diesem kleinen Stadion wahnsinnig nette Leute, die ich da auch getroffen habe. Also wenn es euch erwischt, lieber erste FC Arnhem, seid nicht traurig. Vielleicht klappt es ja irgendwann wieder. Vielleicht mit Frank Schmidt dann in 5 Jahren wieder der Aufstieg.
Genau, und Frank Schmidt war ja schon Trainer oder genau, als ich sogar noch gegen Heidenheim damals auch gespielt habe. Und
das ist alle, ja.
Immer wieder ein herausragender, geiler Typ.
Schön.
Kerry? Ich bin auch gern dorthin gefahren. Ja, ich bin auch immer gern dorthin oder ich fahre gerne dorthin, da hoch auf den Hügel. Hol mir dann
Schlossberg.
Hol mir dann aus dem die haben so ein geiles so einen geilen Imbissstand. Da hängt so ein Frettchenfell dran.
Das findest du gut?
Nein, aber das passt halt so in dieses gallische Dorf. Ne? Das finde ich nicht gut, aber das passt halt irgendwie nach Heidenheim. Das ist so ein Ofen, da gibt's guten Flammenkuchen. Also wer nach Heidenheim fährt, holt euch da so einen Flammenkuchen, ist direkt vor diesem Lokal. Da ist auch noch so ein Biergarten. Da kann man im Sommer auch gut draußen sitzen und sich ein gutes Schnitzel oder gute Spätzle.
Holtaschen.
Gönnen. Also nein, sympathischer Verein, der auch fußballerisch absolut berechtigt in die erste Liga gekommen ist, die auch, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr, glaube ich, war es, da haben sie echt gut auch in die Saison gestartet, waren teilweise, waren auch mal Tabellenführer kurzzeitig, also ist ein toller Verein und ich wünsche denen auch alles Gute, unabhängig jetzt davon, ob sie in der ersten Liga bleiben oder in die zweite Liga gehen. In der zweiten Liga, wenn sie auch ihre Rolle spielen, ist ihnen zu wünschen, dass sie nicht einen ähnlichen Weg dann einschlagen, wie jetzt Ulm das gerade macht. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt aus der zweiten Liga, wenn wir jetzt an diese Clubs denken, zweite Liga, dritte Liga, jetzt Abstiegskampf, dritte Liga. Ich glaube, die sind sogar schon abgestiegen Richtung Regio jetzt wieder. Ja, das wünscht man so Vereinen natürlich nicht.
Absolut, dann wieder hochzukommen, halt brutal schwer. Ja. Und was man vielleicht noch an der Stelle erwähnen kann, muss, auch Heidenheim einfach ein sympathischer Verein, jetzt gerade auch was Erin Dingtschi betrifft, seine Partnerin, die leider an Leukämie erkrankt ist, wo sich der Verein auch sehr, sehr einsetzt dafür. Ja, da ist dann das Fußballerische logischerweise auch egal und umso schöner, dass sich die Clubs dann auch darum kümmern. So, vielleicht ist das dann sozusagen das Schlusswort. Nächsten Donnerstag, wie gesagt, gibt's eine neue Folge, direkt am Tag nach dem Spiel, nach dem Rückspiel Bayern gegen PSG. Freuen wir uns sehr drauf, sind wir sehr gespannt. Dann sage ich euch danke und euch da draußen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bye.
Ciao, macht es gut.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.